Willkommen beim Time of Change Podcast. Wir bringen Veränderung in deine Ohren. Es ist Zeit für Veränderung und wir sind hier, um dir dabei zu helfen. In unserem Podcast findest du alles, was du brauchst, um voranzukommen und dein Leben zu verbessern. Erlebe tiefgründige Interviews, innovative Techniken und Erklärungen für bisher unerklärliche Phänomene. Entdecke Hintergründe, die dein Leben verständlich machen und dich inspirieren. Dieses Format bietet dir ausgewählte Inhalte unseres Senders Time of Change TV. Ohren auf, denn jetzt geht's los.
Dann hat jeder Ton eine Form aus Licht. Und die Form verändert sich in einer Animation, die an unglaublich vielfältige Form hervorbringen kann. Und die Wahrnehmung davor, das ist ja nicht, dass wir das getrennt sehen, sondern das spiegelt sich direkt in unserem Herzen dann ab, in unserer Seele. Also, wir sind von diesen Tönen und diesen Farben und diesen Klängen und allem möglichen nicht mehr getrennt. Nicht? Unsere Wahrnehmung hier ist unheimlich begrenzt, unheimlich beschränkt. Deshalb habe ich versucht, durch Virtual Reality das irgendwie ein kleines bisschen näher zu bringen. Aber das schafft man nicht. Das kann man nur erleben, wenn wir diesen groben Filter, den unser Körper uns mitgegeben hat, wenn der überwunden wird und abgelegt wird. Ich habe das erst vor ein paar Tagen gemacht. Es ist noch nicht so weit. Ich werde es aber auch für YouTube ablegen dann, nicht? Ich habe auch, wenn das jetzt vorbei ist, dann gebe ich Manfred Nepomuk die Links, nicht? Und dann können wir die runterladen. Alle Bilder, alles, was wir hier gesehen haben, alles hat irgendwie, kann dann noch zu Hause ein bisschen angeschaut werden. Und so, ja. Ja, das ist die andere Sache. Wir können zum Beispiel unsere Form total verändern. Wir können unsere Spezies, wir können also schwarze Hautfarbe annehmen, auch alles andere Mögliche. Das wird alles von unserem Inneren selbst bestimmt. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das hier in Deutschland ist, aber normalerweise gibt es viele Leute, die das, Geschlechtsumwandlung machen. Wie heißt das hier in Deutschland? Nicht? Dass die Leute mit der Identifikation in ihrem Geschlecht nicht zufrieden sind. Nicht? Die sagen dann, ja, fühle ich mich wie ein Mann oder ich fühle mich wie eine Frau. Und das kommt daher, weil viele Leute in einer Inkarnation waren, wo sie überwiegend ein weibliches oder männliches Geschlecht, sich als Geschlecht erlebt und einmal wiedergeboren sind in einem neuen Körper und auf einmal sich in diesem Körper fremd vorkommen. Nicht? Die denken, ich bin eigentlich kein Mann, ich bin eine Frau. Vom Herzen her bin ich, also vom Gefühl her bin ich eine Frau. Ja. Und sowieso die Identifikation mit dem Geschlecht oder der Hautfarbe oder so, das ist nur eine, irgendwie so Gewohnheit, nicht? Die man dann jederzeit transzendieren kann und dann zum Beispiel Liebe ist ja nicht auf unterschiedliche Geschlechter beschränkt. Wirkliche Liebe ist Einheitsbewusstsein. Wenn man wirkliche Liebe erfährt, dann vereinigt man sich mit dem Liebhaber total. Und das spielt dann auch gar keine Rolle, was für äußerliche Geschlechtsmerkmale man hat. Das führt dann einfach nur zur Vereinigung im Einheitsbewusstsein, dass sich durch die Verschmelzung zwei verschiedener Individuen, die auf einer sehr harmonischen Ebene operieren, die dann zusammenkommen. Und das, man kann das sagen, das knallt wirklich dann, weil das irgendwie so eine Vereinigung ist wie ein unheimliches Naturereignis. Also eine Liebe, ein Ausbruch der Liebe zwischen diesen zwei Individuen, die stattfindet, die eine total geistige, spirituelle Erfahrung sein kann. Ja, also hier wir haben auf dieser Ebene unheimliche traditionelle Einstellungen, nicht kulturelle Einstellungen und so weiter, wo es nur um physische Realitäten geht hauptsächlich. Und wir sind konditioniert in unseren verschiedenen Kulturen. Einige Kulturen sehen das ziemlich locker an. Andere Kulturen wird das sogar bestraft, wenn zum Beispiel Leute von einer Tradition zur anderen oder irgendwie sich vereinigen, dann ist das von uns, von vielen Kulturen irgendwie nicht erlaubt oder so. Das ist eine Sache der Begrenzung unserer physischen Welt, nicht? Aber mit der Befreiung, und das habe ich schon auf den Astralebenen gemerkt, dass die Menschen auf den Astralebenen viel, viel toleranter sind. Und das ist notgedrungen schon daher, weil wir nicht mehr so abgegrenzt sind. Unsere Gedanken können sich sehr leicht übertragen auf andere Leute. Und viele Leute, die lassen ihre Gefühle freien Lauf. Und wenn wir das nicht gewohnt sind, wie wir uns zum Beispiel auf dieser Ebene irgendwie verklemmen oder irgendwie kontrollieren, auf der astralen Ebene fällt das viel schwerer. Und besonders Neuankömmlinge, die haben auf einmal verschiedene Triebe oder Emotionen, die können sie nicht kontrollieren, und das zeigt sich dann in ihrem Aussehen oder in ihrem Verhalten, und das ist gar nicht so selten. Und deshalb die Kultur, die astrale Kultur ist viel, viel aufgeschlossen und viel toleranter. Das heißt aber nicht, dass es nicht abgeschlossene Konsensusrealitäten sind, wo sich ganz bestimmte Religionengruppen aufhalten und die sich nicht aus diesen Gruppen rauswagen. Nicht? Es gibt zum Beispiel Religionsgruppen wie die wie heißt sie in Amerika? Nicht die Jehovas Witness oder irgendwie sie, ja, die Amish, genau, erhalten ihre Tradition und ihre Kultur und lassen niemand da raus oder da rein. Und das gibt es auf der Astralwelt auch, dass sich so Glaubensvereine bilden, die alles andere ausschließen, die nicht sich einreden lassen und die ziemlich streng sind in ihrem Glauben und sehr, sehr beengt sind. Und da gibt es unheimlich viele Gruppen. Und die halten sich dann von der Allgemeinheit aus. Aber im großen Ganzen, ich habe einige Beispiele gegeben in dem ersten Buch, wo ich in einen Pub gegangen bin und die Leute sich köstlich amüsiert haben, als sie ihre Brüste entblößt haben und die in Früchte verwandelt haben und so weiter. Und da gab es unheimlich Gelächter. Nicht? Und also die Leute sind da ziemlich locker in ihrer Einstellung. Da kann man interessante Sachen erleben, ja. Ich habe gemerkt, wenn ich besonders am Anfang, dass die Leute, guck mal, sagen die, da ist schon wieder ein Schlafender oder ein Astralreiser. Und das sehen die an der Nabelschnur. Es gibt eine Energieschnur, die sich. Manchmal ist das nur ein ganz dünner, feiner Energiestrom von blauen Funkeln, die sich da zwischen Körper und Astralkörper verbinden. Und das wissen die Leute. Das können die sehen. Dadurch können die uns unterscheiden. Und ich habe im ersten Buch das damit rumgespielt, dass wir ein bisschen Spaß gemacht haben, als ich mit meiner Schnabel nur rumgespielt habe und das irgendwie als Zupfinstrument benutzt habe. Und dann hat das irgendwie Gelächter ausgelöst und so weiter. Also es gibt, ich habe unheimlich viele Geschichten davon mit den Leuten, die darauf aufmerksam geworden sind, dass ich einen Anhang habe, nicht? Ja, doch, Kinder sind ziemlich viel reich. Ich hatte jetzt, als ich auf dieser Tagung der Ions eine Präsentation gemacht habe, hatte ich in der Nacht davor eine Astralreise. Und zwar habe ich erlebt, wie eine Stillgeburt auf der Astralwelt ankam. Und das war sehr interessant. Da war dieses unheimlich bezaubernde kleine Baby in so einer Wolkendecke eingewickelt. In so einem Korb lag sie. Und sofort kam eine strahlende Frau auf das Kind, sie wurde in den Arm genommen und wurde dann die Mutter von dem Kind. Und die Gefühle, die da ausgestrahlt wurden. Das war also genau das Gegenteil von dem Verlust, das die erdliche Mutter erlebt hat. Das war ein unheimlicher Bereich. Also deshalb, es gibt viele Kinder da, die schon früh gestorben sind oder vielleicht noch nicht mal die Erde erreicht haben. Nicht? Das kann schon sein, dass sie durch Abtreibung oder Stillgeburt schon irgendwie neues Leben anfangen da. Aber meistens geht das durch die physische Geburt erstmal auf die Astralebene. Ich habe mich schon überlegt, ob es da auch Geburten gibt. Und da gibt es Geburten, aber die sind nicht auf der menschlichen Ebene, soweit ich das beurteilen kann. Das sind andere Arten, andere Astralarten, wie andere Kulturen, also andere Spezies. Zum Beispiel, ich habe miterlebt, wo sich eine Alien Spezies vereinigt haben und dann Hochzeit und vereinigt haben. Und aber das Spezies war total anders. Das war mehr wie in dem Tierreich. Also der mütterliche Teil war wie eine riesige Blume, nicht? Wie man das auch hier im Insektenreich manchmal sieht oder im Tierreich, dass ein Partner ein ganz anderes Aussehen hat als der andere. Und das habe ich erlebt, aber das war ich habe das in meinem zweiten Buch beschrieben, da könnte man nachschlagen, Blick in die Unendlichkeit, wie sich so eine Vereinigung zwischen nicht-irdischen Wesen, wie das sein kann, nicht? Und da gibt es ja unheimlich viel Sachen, die man noch berichten kann, und ich kann nur darüber sprechen, was ich selbst erlebt habe. Das ändert sich auf verschiedene Weise, zum Beispiel bei diesem Beispiel, wo ich diese Zombie-Frau da mit aus ihrem Trauma da mitgenommen habe. Hat sich dadurch beendet, dass mir der Mund ausgetrocknet war. Ich hatte, und ich bin wach geworden, mein Mund war zusammengeklebt. Nicht? Ich hatte durch den Mund geatmet und da ist mir der Mund ausgetrocknet, das hat mich dann aufgeweckt. Das kann auch sein. Ich meine, normalerweise ist die Zeit ziemlich begrenzt. Nicht? Für einige Leute sind das vielleicht nur ein paar Minuten. Für meine erfahrene Astralreise ist es vielleicht zwischen einer halben Stunde und einer Stunde. Aber die Zeitwahrnehmung ist total anders. Das kann einem also vorkommen, dass man da einen ganzen Monat da gelebt hat. Und ich habe das gemerkt, ich war einmal auf so einer Stadtbesichtigung, also das war wie ein Urlaub, den ich da in meinem Buch beschreibe, unheimlich ausführlich, unheimlich lange. Und das ist nicht nur das. Ich habe dann auf dieser ganzen Reise, auf dieser Astralebene, mich mit Leuten unterhalten. Und dann habe ich einen Kellner getroffen, der hat mich eine Frau darauf aufmerksam gemacht, wieso gibt es hier überhaupt Wirte oder Diener auf der Ebene, wenn jeder doch die Freiheit haben könnte, bedient zu werden. Und da sagte sie, sollte man mit Kay sprechen. Und da war ein Kellner, der da die Leute bewirtet hat, der stand da an der Mauer und der sah so ganz ein bisschen bedrückt irgendwie so aus oder schräg, nicht? Und als ich ihn angeschaut hatte, habe ich durch ihn durchgeschaut und habe sein Gesicht war wie eine Maske und ich habe sofort gemerkt, dass er aus einer dunklen Ebene kam. Und als ich dann mit ihm ansprach, da sagte er es nur her, aus Dank zu seinem Helfer, der ihn aus diesem, er sagte, ich war ein unheimlicher Schurke, ein Mörderer, nicht? Und er hat mich herausgeholt. Und ich lerne jetzt, Dienstleistung zu bringen, Service zu sein. Und dann hat er mir seine Geschichte erzählt. Aber die Geschichte, die er mir erzählt hat, es war wie eine Runterladung, so ein Informationspaket. Ich habe innerhalb einer Minute seine ganze Geschichte erfahren, aber Wort für Wort oder nicht. Also die Geschichte, die bei ihm abgelaufen ist, die vielleicht 5 Jahre gedauert hat in unserer erdlichen Zeit, die habe ich in einer Minute irgendwie runtergeladen und total durcherlebt. Also so verhält sich das mit dem Bewusstsein, mit der Zeitverschiebung und so weiter. Nein, ich bin mit dem Sandmat nur vertraut durch ein, zwei Bücher und ein Freund von mir, mit dem ich in Griechenland war, der war ein Sandmat-Schüler und der hat mir viel davon erzählt, von diesen Leuten. Und es geht ja auch darum, wenn wir jetzt glauben, wir haben jetzt, sagen wir mal, ein Absolutheitsbewusstsein. Wir sind jetzt im Licht und so weiter. Und Sandmat geht ja davon aus, dass es da erst richtig anfängt. Nicht? Dass wir noch nicht irgendwie mal in der Nähe von Gott sind. Das heißt also, die sprechen dann Gott über Gott, über Gott, Gott hinter Gott, hinter Gott und so weiter, diese Unendlichkeit des Bewusstseins auf die höheren Ebenen. Und er sagte mir, wenn man jetzt glaubt, diese höchste Stufe des Bewusstseins irgendwie sich da hineingefunden zu haben, das geht noch immer weiter und das noch nicht mal von unserer menschlichen individuellen Evolution wir gar nicht in der Lage sein können, so weit zu kommen. Also wir sind nur ein ganzer kleiner Teil dieses riesigen Bewusstseins. Und wir sind in dem Sinne auch noch ein bisschen limitiert durch das Bewusstsein, genauso wie vielleicht limitiert sind durch unser Universum. Es gibt dann noch ganz, da bin ich mir ganz sicher, obwohl ich das nicht erlebt habe, aber ich bin mir ganz sicher, dass es mehrere Universen gibt. Nicht, dass wir, also, davon gehe ich einfach aus. Weil diese zeitliche, räumliche Beschränkung, wie wir die sehen, zum Beispiel unser Universum mit der Andromeda-Galaxie, die 4 Milliarden Sterne hat oder was immer, nicht, dass wir da vielleicht das im räumlichen Bewusstsein nur sehen können und gar nichts anderes wahrnehmen können. Nicht? Also das ist die große Frage, wo fängt das Bewusstsein an, wo hört es auf? Gibt es überhaupt einen Anfang, ein Ende? Und ich glaube, das gibt es nicht. Also manchmal ist das ziemlich schwierig zu unterscheiden. ein luzider Traum und eine Astralreise. Ich gehe mal davon aus, ein luzider Traum hat irgendwie ein Handlungsgeschehen. Nicht? Da passiert eben, da läuft irgendwie so eine kleine Handlung ab, eine Traumhandlung. Während im Astralbewusstsein ist das genauso wie hier, dass ich jetzt hier im Raum stehe und dann mich entscheide, wo ich jetzt hingehe, von A nach B und so weiter. Also das Hier und Jetzt-Bewusstsein ist viel stärker in der astralen Realität. Während im luziden Traum wird der Traum häufig von einem Narrativ, von einem Geschehen irgendwie beeinflusst. Und daran kann man das sehen. Und man kann das auch an den Projektionen sehen, nicht? Ja, der normale Traum ist natürlich der unbewusste Traum, wo wir nicht wissen, ob wir träumen, also im Traumleben sind, oder wir können sogar träumen und befinden uns auf einer Astralebene. Und unser Traum wird von der Astral, von dem Astral Erlebnis beeinflusst. Nicht? Wir denken, jetzt haben wir geträumt von unserer gestorbenen Mutter oder Vater oder Ehemann, aber in Wirklichkeit waren wir auf der Astralebene und waren mit ihm zusammen. Nicht? Und das kommt auch vor, eigentlich ziemlich häufig sogar. Ich habe zum Beispiel ein Haus, an dem ich schon seit Jahren rumgebaut habe, auf der Astralebene. Und dieses Haus, ich kann das also wirklich in 3D nachbauen, hier auf dieser Ebene. So viel Mal war ich schon da. Und jedes Mal, wenn ich da hinkomme, dann sehe ich da, was da mit gemacht worden ist oder was ich da gemacht habe, oder dann träume ich davon auch, von diesem Haus, und dann auf einmal hat sich jemand angesiedelt hinten im Garten, da hat sich da ein kleines Atelier aufgebaut und das war mein Freund Craig, der eine Musikschule da aufgebaut hat. Ich habe ihn dann gefragt, hast du mal geträumt, dass du auf meinem Grundstück dir ein Musikstudio aufgebaut hast? Sagt er, nee, davon weiß ich nichts. Nicht? Und da gibt es eine Kontinuität auf den Astralebenen. Ich hatte in meinem Buch beschrieben, in meinem letzten Buch Blick in die Unendlichkeit, dass ich da ein Haus habe. Und das wurde von, wie heißen die in Deutschland, Squatters? Ja, Hausbesetzer haben sich da angesiedelt in meinem Haus. Aber das waren alles Künstler, nicht? Und die haben sich dann ganz freudig, haben die mir vorgeführt, was sie aus meinem Haus gemacht haben. und haben mir ihre Kunst vorgestellt und so weiter. Es ging ganz friedlich ab. Und ich habe dann auch keinen Rechtsanwalt beauftragt, das Haus leer zu machen, ne? Ja, das sind sehr interessante Ereignisse, wie das Traumleben mit der astralen Wirklichkeit zusammen funktioniert. Der Unterschied zwischen luziden und normalen Traum. Ja, der luzide Traum ist ein Wachtraum. Man träumt, aber man ist in dem Traum wach. Das heißt also, du träumst auf einmal, sagen wir mal, da ist eine große Schlange, läuft da lang und da ist ein Busch. Und auf einmal denkst du, Mensch, ich träume ja. Das ist ja nur ein Traum. Aber du bist hellwach. Du bist genauso wach wie jetzt. Aber du weißt genau, dass das ein Traum ist. Nicht? Das kann aber auch manchmal ganz anders sein, dass du nicht weißt, dass du träumst. Und dass du nicht weißt, dass du träumst, aber wach bist im Traum. Nicht? Und das ist, dann werden die Sachen kompliziert irgendwie. Also das Erste, was passiert, wenn man luzid Traum hat, erstmal ist so irgendwie das mit so einer Hochgefühl verbunden. Erstmal denkt man, Mensch, ich träume, aber ich bin wach. Was mache ich denn jetzt? Was die meisten Leute machen, wenn die wissen, dass sie träumen, die denken dann, ich kann alles machen. Nicht? Und dann sehen die eine schöne Frau oder einen schönen Mann und so weiter und dann machen sie sich sofort dran. Ja, oder sie sehen, sie wollen fliegen oder sie wollen sich in ein Tier verwandeln. Also die Möglichkeiten werden oft gleichzeitig dir vorgestellt, dass du jetzt frei hast, weil das ja nur ein Traum ist. Und mit dem Traum kannst du einfach machen, was du willst und keiner kann dir was anhaben. Bis es so geht wie meinem Freund Robert Wagner, der anfing, die Hüte von den Leuten, von den Köpfen der Leute zu schmeißen, bis er dann geschnappt wurde bei einem, nicht? Also so real ist das. Und das kann auch, das ist auch ganz interessant. Wenn man das länger macht, wenn man länger astrale Erfahrungen hat und luzide Träume, dann benimmt man sich auch besser. Nicht? Zum ersten Mal denkt man ja, man kann alles machen, bis man dann auf einmal auf Widerstände stößt, nicht? Und auf einmal von den Leuten sagt, also so geht das nicht, das kann man hier nicht machen. Und wenn ich mich mit Freunden unterhalte, die auch Astralreisende sind, die sagen sogar, da ist die Astralpolizei. Ja. Die Astralpolizei, die passen auf, dass das nicht aus dem Gleichgewicht kommt. Und es gibt, da passieren Sachen, Straßenschlachten zum Beispiel, wo die Leute sich beschmeißen mit allen möglichen Sachen, mit Blumenkohl oder manchmal haben die ja unheimlich viel Spaß dabei, aber das würde hier sowas nicht geben oder es würde irgendwie also ich habe Sachen erlebt, wie die Leute sich da verhalten, das ist unglaublich. Es gibt auch sogar politische Kämpfe auf der Astralebene und Kriege gibt es auch. Das hat Yogananda schon in seinem Buch erwähnt. Nicht, dass er da, und ich habe das auch gemerkt, zum Beispiel in den 70er Jahren war noch die Bader-Meinhof-Gruppe, hier populär, ich weiß nicht, ob ihr noch erinnert, und da war eine ganze Terroristengruppe auf der Astralebene. Und das war, die sind wirklich zum Problem geworden da, auf der Astralebene. Und das war, die haben auf ihrer Ebene, haben die Bader-Meinhof-Gruppe auf der Erdebene beeinflusst. Nicht? Also die haben zusammengearbeitet. Und in einem Erlebnis habe ich zwei Terroristen, Selbstmörder gefunden, die Leute auf dieser unteren Ebene versucht haben zu beeinflussen. Also die Grenzen sind sehr, sehr fließend. Nicht? Alles, was es hier im Negativen gibt, gibt es auch dort. Und was es hier im Positiven gibt, gibt es auch dort. Nee, ich habe wenig luzide Träume. Ich muss ehrlich sagen, mich interessiert das eigentlich gar nicht. Das ist nicht mein Hauptinteresse. Das passiert nur. Nicht? Und wenn es passiert, dann sage ich mir immer, ja, das ist ja irgendwie, da ist ein guter Lehrstoff damit drin. Und ich schreibe alles auf, was passiert. Und daraus formen sich dann die Bücher zusammen. Und ich finde das interessant, weil es Aufschluss gibt über unsere größere Natur. Nicht? Und das interessiert mich wirklich. Aber ich gehe nicht aus dem Weg, da irgendwelche Erlebnisse zu haben, sondern die passieren vielleicht ein, zweimal im Monat oder manchmal ist auch ganze Durststrecke dazwischen, wo nichts passiert. Manchmal drei, viermal in der Woche oder so. Das hängt ganz davon ab, was in mir so vorgeht. Aber ich gehe nicht irgendwie aus dem Wege, um solche Erlebnisse zu haben. Ganz, ganz normal und schlafe auch. Ich bin durch verschiedene Phasen gegangen. Zum Beispiel, ich bin in einer Phase gewesen, wo ich nur im Einheitsbewusstsein war. Und ich habe mich dann beim Schlafen, beim Träumen beobachtet, von draußen. Mein Körper war am Schlafen und ich habe den Schlafen gesehen. Okay? Und ich habe den Träumen gesehen. Und ich war wach. 24 Stunden am Tag. Ja, ich war in dem Einheitsbewusstsein und hab mich beobachtet von der Sicht aus, ohne irgendwie da irgendwie von betroffen zu sein. Ich habe das von der Einheitsbewusstsein eben alles beobachtet. Und diese Phase hat ziemlich lange gedauert und dann bin ich wieder in die physische in das physische Bewusstsein wieder voll reingegangen. Und so findet sich. Man muss sich das irgendwie so vorstellen, dass ich mich als Geisteskranker mit zu betrachten. Nicht? Zum Beispiel, ich habe Leute, ich kenne Leute, die schizophren sind, die ähnliche Erlebnisse berichten. Nicht? Nur dass bei mir ist das so, dass ich integriert bin. Nicht? Dass ich harmonisiert bin. Ich fall nicht irgendwie auf dumme Gedanken oder so, sondern ich bin total integriert mit meinen Bewusstseinszuständen. Nicht? Die sind alle eins. Irgendwie, da läuft immer ein Einheitsbewusstsein. Das Einheitsbewusstsein ist die bestimmende Institution, die mein Leben total bestimmt. Ich habe mit meiner Frau auch auf verschiedenen Ebenen haben wir uns getroffen. Und zum Beispiel auf einer anderen Ebene haben wir keine Kinder. Aber wir sind verheiratet. Und das kommt häufiger mal vor, dass ich dann sie da treffe, aber wir führen ein anderes Leben. Ja, wir sind ein... Das die einzige Möglichkeit, wie ich das beschreiben kann, also ich beschreibe das mein Jürgen-Ness oder mein Peter-Ness. Irgendwie, man kann das nicht definieren, aber das Gefühl, ich zu sein, hört nicht auf. Sogar wenn man sich jetzt verändert hat. Sagen wir mal, wir sind jetzt als Clowns verkleidet. Jetzt legen wir unsere Clown-Verkleidung ab und ziehen uns eine Uniform an. Okay? Wir sehen total anders aus, sogar wenn wir uns einen Bart wachsen lassen oder die Haare abrasieren. Das Ichness ist immer das Gleiche. Und das hat sich entwickelt über unheimliche Zeiträume, über unheimliche Inkarnationen. Und das kommt immer wieder. Das Ich bleibt immer dasselbe, das Ichness, das individuelle Ichness, die individuelle Seele. Oder wie das im Osten beschrieben wird, die Jiva, das ist die individuelle Seele. Nur was passiert, wenn wir ins Einheitsbewusstsein geht? Was passiert ist nur, dass unser Bewusstsein sich erweitert in das Einheitsbewusstsein. Anstatt dass wir dann uns nur als begrenztes Ichness sehen, sehen wir auch die Ichnisse der anderen, aller anderen Menschen als Ich an, also als Einheitsbewusstsein, ohne irgendwie unsere Individualität dabei zu verlieren. Und das ist ein ganz interessantes Mysterium, das da stattfindet. Also ich würde sagen, wenn man jetzt aus dem Keller kommt und nur so Umrisse sieht von den Sachen und dann ans Tageslicht geht, da sieht man alles unheimlich klar. Und da kann man sogar den Horizont sehen. So muss man sich das vorstellen. Wir kommen aus dieser menschlichen Hülle raus, ins Einheitsbewusstsein. Auf einmal wird alles viel, viel weiter, viel größer und viel freier. Wir können uns frei bewegen, ohne irgendetwas von uns zu verlieren. Nicht dieser Faden, sagen wir mal, der kosmischen Erinnerung von uns, der ist immer da. Und an diesen Faden können wir zurückfinden zu einem früheren Selbst, das wir waren, wie ich das beschrieben habe in meinem ersten Buch. Und dann nicht nur können wir das früher selbst erfahren, sondern wir können das total erleben, genauso wie wir dieses jetzige Leben leben. und uns damit total identifizieren. Und wir finden keinen Unterschied zwischen dem jetzigen Leben, obwohl wir damals vielleicht ein total anderes Geschlecht, Hautfarbe oder sowas haben. Das Ichness ist genau das Gleiche. Nicht? Wir sehen dann vielleicht zum Beispiel, ich habe ein anderes Leben erfahren. Und zwar war das 1700, weiß ich, Datum weiß ich nicht, das Datum habe ich nur abgelesen, an der Kirchentafel, wo die Gebete oder die Gesänge aufgezeichnet waren. Und ich bin dann durch diese Kirche gegangen, das war also vor 200-300 Jahren, das genau weiß ich das nicht mehr. Und ich dachte, Mensch, was für ein arroganter Typ ist das, war ich dann, als ich da rumstolziere, bin als Kirchenvorsteher und dachte, ich bin der König hier, nicht? Und ich habe mich dann gesehen und dachte, Mensch, was für ein Idiot das ist, nicht? Und sowas kommt dann. Ich war im außerkörperlichen Zustand und habe zwei von mir gesehen. Eine war das Ich, das da rumgelaufen ist in der Kirche, und das andere als außerkörperliches Ich, das genau wusste, dass ich bin hier in diesem Leben, und habe das beobachtet. Also es gab dann zwei von mir, und das andere Ich wusste von dem Beobachter Ich überhaupt nichts, und ich konnte ihn auch nicht beeinflussen, und ich konnte ihm nicht sagen, mach doch nicht so ein Scheiß, nicht? Das ist diese unheimliche Kraft des Bewusstseins, wie es sich Informationen sammelt. Und dann auch, und alle Sachen, die man im anderen Leben sieht, habe ich gemerkt, das sind Aspekte von dir, die irgendwie noch da sind, nicht? Ich dachte zum Beispiel, ja, dass was ich jetzt bei dem Kirchenvorsteher gesehen habe, das ist eine ganz bestimmte Arroganz in mir. Und der hat mich darauf aufmerksam gemacht, nicht, was für ein arroganter Typ ich eigentlich bin. Ja. Und irgendwie ist so eine Verbindung zu anderen Leben, die wir dann aufgreifen. Und dann das Bewusstsein zeigt uns dann Aspekte, die wir noch haben und die von verschiedenen anderen Leben noch übrig geblieben sind. Und das ist ein Teil der Selbstentwicklung durch die Meditation, die Stufenwege der Selbsterkenntnis, würde ich sagen. Ja, davon habe ich keine persönliche Erfahrung, aber andere Leute haben mir Sachen erzählt, andere Astralreise haben mir Sachen erzählt, dass ich sagte, ja, das glaube ich nicht. Das habe ich noch nie erlebt. Also es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, das Bewusstsein wie sich das manifestiert, in welcher Form. Die Erkenntnis ist zum Beispiel meine Mutter, die ich schon unheimlich oft getroffen habe, die macht sich einen Spaß daraus, sich in seiner anderen Form sich sichtbar zu machen und testet mich, ob ich sie erkenne. Ja. Und manchmal kenne ich sie nur, wenn sie mich umarmen. Ja. Also meistens die Gewohnheit des früheren Lebens drückt sich in unserer Gestalt aus, wie wir uns kennen. Aber meistens, was passiert, dass man sich in das Lebensalter findet, wo man am besten das höchste Potenzial als Mensch erlebt hat. Zum Beispiel die meisten Leute nach einer bestimmten Zeit verjüngen sich oder leben so als 20, 30, 40-Jährige, wo sie sich am besten fühlen. Ja, die Babys, die fangen ganz klein an. Die wachsen auf und die lernen, okay, aber das Wachstum findet schneller statt. Und der Lernprozess ist intensiver. Nicht? Und das ist einfach eine andere Form des Lebens, die sich gewählt haben, um bestimmte neue Erfahrungen zu machen. Das sieht nicht so aus, dass sie jetzt irgendwie, dass eine schlimme Sache gewesen ist, dass sie jetzt auf einmal von der Erde verschwunden sind, sondern sie sind auf einer Ebene, wo sie ganz bestimmte Sachen lernen und wollen, lernen wollen. Ja, sie, die meisten Babys haben keine Erinnerung. Es gibt ja diese Klappe, wenn man geboren wird. Da wird ja die Erinnerung wird ausgelöscht. Nicht? Und das, wir kommen also ganz als klares Blatt, als weißes Blatt auf die Welt. Und von der Erinnerung ist nichts da. Aber in Amerika, da sind Forschungsinstitute, ich weiß nicht, wie der heißt, die haben Kinder befragt, die eine totale, klare Erinnerung an frühere Leben haben. Und das ganz Interessante, sind Bücher darüber geschrieben worden. Das kommt manchmal vor, wenn zum Beispiel Leute irgendwie einen Unfall hatten, okay, und auf einmal kommen sie aus dem Koma raus und auf einmal sprechen sie eine andere Sprache. Solche Sachen sind auch schon passiert. Ich hatte schon mit Manfred drüber gesprochen. Ich kenne eine Frau, die diese Engelsstimmen singt. Ja, die hat eine Therapeutensache, das Quantenheilungstherapie. Könnt ihr mal nachschauen im Internet. Betty Heller. Und das ist eine unheimlich interessante Frau, die hatte mich besucht. Hast du die schon interviewt? Hast du? Betty Heller. Ja. Also eine sehr, sehr interessante Frau. Und die beschäftigt sich mit Anhaftung. Nicht? Zum Beispiel, dass da vor allem Leute zu ihr kommen, an die sich eine andere Seele angeklammert hat, eine andere Persönlichkeit. Und die übernimmt. Und zum Beispiel, besonders ist das bei Betrunkenen, Leute, die betrunken sind. Ihr Selbstgefühl wird dadurch verringert, ihr Selbstdisziplin, und dann kommt manchmal Anhaftung, die dann diesen Körper übernehmen und dann gewalttätig werden, wenn sie betrunken sind. Und das kann man den Leuten normalerweise überhaupt nicht zutrauen, was sie dann machen. Und die hat viele solche Sachen gemacht, wo die energetische Verbindung zur eigenen individuellen Seele geschwächt ist, und dann kommt eine Anhaftung ins Spiel. Und ich habe mit meinem Schwager, als er sehr krank war, er hatte Krebs und er war unheimlich geschwächt von seiner Krankheit. Und wir hatten ihn einmal besucht, und als er die Tür aufgemacht hat, haben wir ihn einfach nicht erkannt. Und wir waren, meine Frau und ich waren total geschockt. Sein ganzes Gesichtsausdruck hat sich verändert, und er hat uns auch gar nicht behandelt als seine Schwester oder seinen Schwager. Nicht? Der war nur total entfernt von uns. Und das hat richtig lange gedauert, bis wir durch einen Durchbruch hatten und zu ihm frech waren. Also er hatte eine Anhaftung. Ja, es gibt interessante Sachen da auf dem Gebiet.
Bin Oliver Kerber bei dir zu Gast. Und der Oliver, der hat ein Video reingestellt, der jeden fertig Betty Heller, also er hat das gesehen, mit seiner Anhaftung gesprochen. Das kann man sehen auf YouTube, auf seinem Kanal. Total interessant.
Ja. Ich habe im in den 70er Jahren ein Praktikum gemacht in einem Nervenkrankenhaus, nicht? Mit schizophrenen Leuten habe ich mich unterhalten. Da ich diese Erfahrung, der außerkörperlichen Erfahrung hatte, habe ich die Leute ganz anders angesprochen. Nicht irgendwie als kranke Patienten, sondern nur Leute, die nicht diese Abtrennung sehen konnten von ihrem von einem anderen selbst, von einer anderen Person, mit der sie sich auf der Astralebene identifiziert hat, oder eine Anhaftung. Und das sind ganz andere Leute da. Das sind verschiedene Wesenarten, nicht? Und das wird hier als Geisteskrankheit identifiziert. Ja, okay.
Ja, ich hatte das, glaube ich, mit den Jörgen gesprochen am Ringwettbüsch. Ich hatte so ein bisschen Ängste, ich kenne mich ja nicht so gut aus in diesem Metier, wenn ich meinen Körper verlasse. Angenommen, ich könnte das jetzt, ich könnte jetzt so schön losreisen, astral und so. Ich hatte so die naive Vorstellung, dass wenn ich außerkörperlich unterwegs bin und mein Körper praktisch, yes, ich astral unterwegs bin, dass dann irgendwie so eine komische Entität oder irgend so eine komische Anhaftung mit
Ja.
dem Schmuck ich meines Körpers bin. Ist.
Das ist eigentlich unheimlich selten.
Ja.
Aber ich dachte, das geht wegen der Schnur nicht, genau. Warum habe ich das schon wieder gesprochen? Das ist okay, erstmal ist mit der Schnur verbunden. Und somit kann man auch seinen Körper nicht verfehlen, weil sonst kann man ja zwei Leute in Astralreise gehen und dann den Körper tauschen.
Nee, das geht nicht.
Ja, nicht, weil die Schnur da ist.
Ja, genau. Diese Verbindung ist dauernd da, nicht? Und es ist ziemlich, würde mit unheimlicher Anstrengung verbunden sein, von einem anderen Intelligenz irgendwie besetzt zu werden. Das geht so einfach nicht. Das funktioniert einfach nicht. Da muss irgendwie eine Schwäche da sein, nicht? Eine mentale oder psychologische Schwäche oder körperliche Schwäche, um dass das ganze System disintegriert ist irgendwie. Und dann ist das vielleicht möglich. Aber
Was ist wieder schön? Also ich kenne einen Fall, den hat der Ulrich Kramer, der macht personelle Chirurgie, Rückführung in frühe Leben. Da kommt der Patient zu. Ja, die Geschichte war so, die hat das Außerirdische gekommen, um hier Untersuchungen zu machen. Und was am besten sieht, dann eigentlich in deinen Körper eingebaut, was ist deine Sprache und so weiter. Und dann ging ja praktisch in den Sohn des Säuglings rein, hat den dann rausgeschmissen, ne, aus seinem Körper. Aber hat vergessen, hat er Abschrift gepackt, ja, und Orbit. Seinem Körper ging halt der Bewusstsein da rein, flog auf und ja, der Medizinmann hat gesagt, okay, das ist immer mein Sohn und haben den umgebracht. Und ja, dann ging er wieder aus seinem Körper raus, aber er hat vergessen, wenn er da hier reinkommt, dann geht er noch den Geburtskanal, das vergessen. Jetzt musste der nicht mehr, wo er sein Raumschiff geschaut hat. Du musst jetzt halt über die Jahrtausende hier inkarnieren, bis er endlich zum Kramer kommt und der sagt, okay, jetzt weiß ich, was mit mir los ist. Also sowas gibt es auch. Das wird aber nicht
verstanden.
Ich kenne eine Notärztin, die bei einem Verkehrsunfall zu einem Mann gekommen ist, ziemlich flott gefahren, der dann gestorben ist. Und ab dem Zeitpunkt hatte sie wahnsinnige Ängste. Sie haben dann ewig rumgetan und ich glaube, nach einem halben Jahr sind sie draufgekommen, dass das genau die Ängste waren, die dieser verstorbene Mann gehabt hat. Und das ist irgendwo, was sie irgendwo dann mit aufgeschnappt hat.
Ja.
Ist dann therapiert worden und dann war alles weg.
Ja. Ja, ich hatte eine Bekannte, als ich an der Kunsthochschule war. Sie wohnte auf dem Lande in so einem alten Bauernhof und sie war Künstlerin. Die war mit einem englischen Freund, hatte sie, und das haben wir, Julia und ich, haben sie besucht. Und wir haben dann da gesessen und getrunken und so weiter. Und dann waren wir wieder weg. Und dann kam ihr Mann zu mir und sagt, du musst unbedingt kommen, die Angelika ist nicht mehr Angelika. Ich weiß nicht, was mit ihr los ist. Und ich bin dann gekommen und ich habe sie nicht wiedererkannt. Sie hatte mir eine ganz andere Stimme. Und die kannte mich nicht. Und ich konnte auch mit ihr nicht gut kommunizieren. Und dann hat ihr Mann gesagt, du Angelika, du bist krank, du musst wieder ins Bett. Sobald sie ins Bett ging, war sie wieder normal, da war sie wieder Angelika. Da sagte sie, ach Jürgen, schön, dass du da bist. Nicht? Und kurze Zeit später, und der Hausbesitzer hatte sie als seine Frau erkannt, die gestorben war. Und das war interessant. Und sie hatte mir damals schon erzählt, bevor das überhaupt passiert sei, dass sie immer das Gefühl hat, jemand guckt ihr zu, nicht? Und beobachtet sie. So eine Paranoia hatte sie. Und ich hab das irgendwie abgetan, aber, und dann ist sie ins Krankenhaus gekommen, und als sie wieder rauskam, ist sie umgezogen mit ihrem Mann, und da war sie wieder normal.
Da gibt es auch eine Geschichte, wo eine Familie ein Kind erwartet, das Krankenhaus ruft an, sagt die Frau, ich bin in Wehen, der Mann fährt ins Krankenhaus, hat aber einen tödlichen Unfall und inkarniert dort als sein Sohn. später dann aufgekommen ist und der Großvater mit dem Sohn gespielt hat und sagt, ja, ich weiß noch, wie du hier den Baum gepflanzt hast, da hast du mich immer hier erzählt, da war Wasser, die Decke fahren, in der Garage und so weiter. Zu seiner Fahne ist er oben sind und gesessen, haben es geküsst, aber es ist Geschichte dann abgekommen. Wow.
Das war Time of Change, der Podcast, der Veränderung in deine Ohren gebracht hat. Wir hoffen, dass du von unserer Reise inspiriert wurdest und neue Wege entdeckt hast, um dein Leben zu verbessern. Vergiss nicht, dass du jederzeit zurückkehren kannst, um weitere inspirierende Inhalte zu entdecken. Denk daran, uns zu folgen, zu liken und zu teilen und respektvolle Kommentare zu hinterlassen, damit auch andere von dieser Reise profitieren können. Neue Folgen gibt es jede Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Moderation und technische Soundbearbeitung Matthias Reiter. Musik Future Technology bei Maxco Music. Redaktion Britta Wisniewski. Für weitere Informationen besuch bitte die folgenden Seiten: LCC Seminare GmbH unter www.lcc-seminare.de und Time of Change TV unter www.time-of-change.tv.